Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir sind ganz am Anfang von einer neuen Predigtreihe. Perfect Storm. Der perfekte Sturm. Es ist Frühling. Frühling ist bei uns ja jetzt nicht unbedingt die Sturmzeit, vielleicht eher ein bisschen Aprilwetter, Regen, aber bei uns hier in Mainfranken ist natürlich alles perfekt. Ja, wir haben gutes Wetter, es hat seit Tagen nicht geregnet. Trotzdem reden wir über Perfect Storm. Drei Predigten über die Großwetterlage in Jerusalem um das Jahr 30 nach Christus. Wir schauen, was hat sich da für ein Sturm zusammengebraut und was ist das eigentlich für ein Typ, der da auf seinem Esel an Palmsonntag mitten in diesen Sturm reinreitet. Heute ist Palmsonntag. Ich habe das daran gemerkt, heute früh. Ich habe die Predigt nochmal durchgelesen. Und als ich das gelesen habe, versucht habe mir zu merken, dass ich möglichst wenig hier drauf schauen muss, kam plötzlich eine krächzende Stimme, die den Bibeltext vorgelesen hat. Und ich dachte, ist das Gott, der da redet? Redet Gott durch ein Megafon? Es waren aber die Brüder, die Geschwister von der katholischen Kirche, neben der ich wohne, die früher Gottesdienst haben, die um 10 Uhr einfach ihre Prozession begonnen haben mit dem Bibeltext. Also, heute ist Palmsonntag, wenn du es noch nicht gemerkt hast. Heute, Palmsonntag, Beginn der Karwoche. Alles startet. Der Frühling startet, Pflanzen wachsen, alles beginnt neu zu leben. Vielleicht startest auch du gerade was Neues in deinem Leben. Vielleicht eine neue Ausbildung, ein neuer Job, ein neues Kind, das kommt in dieser Kirche auch vor. Ein neues Studium, vielleicht bist du neu in dieser Stadt, fängst was Neues an. Vielleicht hast du dir vorgenommen, jetzt im Frühling, ich werde joggen gehen, neue Sportart. Was auch immer. Ich weiß, dass es relativ viele Menschen gibt, die jetzt hier in diesem Saal sitzen, die neu in die City Church gekommen sind. Mit manchen von euch habe ich diese Woche E-Mails geschrieben, andere habe ich in Mini-Churches getroffen. Schön, dass ihr da seid. Ich erkläre euch ein bisschen was zu dieser Kirche, damit ihr euch zurechtfindet. Hier im Kino, hier, hast du hergefunden, findet jeden Sonntag um 11 Uhr, fast jeden Sonntag, wenn nicht Kinderfest ist, ein Gottesdienst statt. Wir versuchen um 11 Uhr anzufangen und um 12.15 Uhr aufzuhören. Beides passiert fast nie. Wir fangen meistens später an und hören später auf. Dafür musst du nicht so früh aufstehen. Das ist ja auch ganz schön. Wir versuchen hier eine Sprache zu sprechen, die du verstehen kannst, auch wenn du nicht regelmäßig in einen Gottesdienst gehst. Und gleichzeitig ist es trotzdem unser Gottesdienst hier als Gemeinde. Das heißt, wenig Insidersprache, wenig Vorwissen, das du brauchst. Dafür aber ordentliche, relativ lange Predigten. Also kannst dich darauf einstellen, das dauert ein bisschen länger bei uns. Das ist unser Gottesdienst und gleichzeitig für jeden, der nicht so kirchenaffin ist, der noch nicht so oft da war, der aber bereit ist, ein bisschen seine grauen Zellen anzustrengen, dann bist du hier genau richtig. Wenn du hier sitzt, dann ist die Chance, dass du dich irgendwann hier heimisch fühlen wirst, relativ klein in dieser Gemeinde, weil hier ist alles so wuselig, es ist dunkel, ich kann euch überhaupt nicht sehen. Und wir sehen uns gegenseitig nicht so gut. Das heißt, wenn du sagen wirst, ich bin neu, ich fange neu an in dieser Stadt, ich möchte diese Kirche kennenlernen, ich möchte Leute kennenlernen, dann kannst du nach dem Gottesdienst rausgehen an den Infopoint, wo du dich auch fürs Kinderfest anmelden kannst. Da stehen Menschen, die können dir Mini-Churches empfehlen. Mini-Churches, das sind Kleingruppen bei uns. Ich wollte weiterklicken. Mini-Churches, das sind Kleingruppen, wo sich Menschen treffen, Hauskreise. Treffen sich 5 bis 15 Leute und die essen zusammen, die beten miteinander, die reden miteinander, die machen Party zusammen, die helfen sich bei Umzügen. Das ist die Gruppe, wo Gemeinschaft erfahrbar wird. Mini-Churches. Oder du kannst mitarbeiten in einem Team, auch wenn du wo mitarbeiten willst, lernst du Menschen kennen. Auch da findest du alle Infos am Infopoint. Alle Infos, die du jetzt bekommen hast und wo du sonst noch mitarbeiten kannst und was es sonst gibt und alle Infos, die du brauchst, findest du auf dieser Homepage citychurch.de. Gibt eigentlich jede Woche irgendwelche neuen Infos, kannst du immer mal wieder draufschauen. Das waren jetzt viele Infos. Das Wichtigste ist, wenn du neu hier bist, schön, dass du da bist. Wir freuen uns über dich. Zurück zu unserem Thema, Perfect Storm. Ein etwas düsterer Flyer, Sturm, gefährlich. Warum Perfect Storm? Was der Perfect Storm ist, was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt in einem Video. The Perfect Storm. Auf Deutsch, der Sturm, wenn ihr es auf Deutsch sucht. Ein Katastrophenfilm aus dem Jahr 2000 oder so, 1991, fährt ein Schiff. Der Film ist von 2000, 1991, fährt ein Schiff in ein Unwetter. Eine wahre Begebenheit. Vor der kanadischen Küste ist ein Schiff unterwegs und es fährt in diesen Sturm. Und dieser Sturm ist so gefährlich, weil sich vor der kanadischen Küste, die kanadische Küste, das ist da oben, wo der gelbe Pfeil ist, Neufundland, Bank und so, fährt dieses Schiff in einen Sturm. Und er ist so gefährlich, weil mehrere Stürme, drei Stürme aufeinander prallen. Da kommt von Westen eine Kaltfront, die frostet ganz Kanada. Vom Norden kommt ein Hochdruckgebiet und aus dem Süden kommt ein tropischer Sturm. Und alle drei prallen auf diesem Meer aufeinander und das ergibt den Perfect Storm. Den größtmöglichen, den größt vorstellbaren Sturm aller Zeiten. Und was ganz schlecht ist, wenn du mit ein paar Fischern in einem kleinen Boot mitten in diesem Sturm bist. Du hast keine Chance, die komplette Mannschaft ist gestorben, Suchhubschrauber sind abgestürzt. Eine Riesenkatastrophe, ein unglaublicher Sturm. Im Jahr 30 nach Christus, zu der Zeit, als Jesus aus Nazareth öffentlich auftritt, da braute sich genau so ein Sturm unglaublichen Ausmaßes zusammen. Das war natürlich nicht vor der Küste von Kanada, sondern hier in Jerusalem. Gemeint ist damit natürlich kein Wetterphänomen, kein Sturm, der wirklich aufeinander geprallt ist, sondern ein kultureller, politischer, gesellschaftlicher Sturm, der sich in der jüdischen Gesellschaft um 30 nach Christus entwickelt, der auf seinen Höhepunkt zusteuert und genau an diesem Moment beginnt Jesus öffentlich aufzutreten. Er beginnt zu reden, er tut Wunder und er reitet mitten in diesem Sturm hinein. Um zu verstehen, was diesen Sturm ausmacht, werden wir jetzt in der Predigt uns verschiedene Aspekte anschauen, drei Stürme. Da ist zunächst mal die Kaltfront. Israel war schon immer eine Durchfahrtsstraße für Herrscher großer Reiche. Das Grüne, was ihr seht, ist fruchtbares Land. Das Gelbe, was ihr seht, ist eine Wüste, die Negev. Zwischen Euphrat und Tigris, also oben, und dem Nil unten, gibt es nur einen kleinen, schmalen Küstenstreifen zwischen dem Meer und dem Jordan, der einigermaßen fruchtbar ist, wo man mit einem großen Heer überleben kann, wo man Handel treiben kann. Und genau an diesem Streifen liegt Israel, Juda. Das Land Juda, da liegt Jerusalem. Und immer wenn die großen Machtzentren, die Syrer, die Babylonier, Alexander der Große, die Ägypter, immer wenn die zum nächsten großen Machtzentrum wollten, um Handel zu treiben oder um es zu erobern, um Krieg zu führen, dann mussten sie immer an diesem schmalen Küstenstreifen durch. Und deswegen war dieses Land immer von großen, mächtigeren, feindlichen Imperien bedroht. Wenn man in die Bibel schaut, in den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, werdet ihr hunderte Geschichten genau davon finden, dass immer wieder große Reiche kommen, weil Israel einfach eine Durchfahrtsstraße ist für die großen Reiche zwischen den zwei großen fruchtbaren Regionen. Zur Zeit Jesu herrscht auch eine fremde Macht. Diese fremde Macht. Es ist das römische Imperium, die Kaltfront aus dem Westen. Sie rollt massiv auf Jerusalem zu. Diese Macht hat sich extrem ausgebreitet. Um die Bedeutung dieser Kaltfront für das alltägliche Leben zu verstehen, brauchen wir jetzt eine ganz kleine Auffrischung in Geschichte. Wahrscheinlich habt ihr wie ich in der 7. Klasse, als ihr das gelernt habt, geschlafen. Rom begann als kleiner Stadtstaat, breitet sich erst langsam aus, ist noch eine Republik, wird immer größer, führt Kriege gegen die Karthager und so, besetzt nach und nach die Gebiete. Jetzt sind wir mit Caesar geboren, 40 vor Christus, und jetzt paff. Ihr seht, relativ schnell am Ende breitet sich dieses Reich aus. Und das ist genau die Zeit, in der wir sind. Christi Geburt zwischen 40 vor und 20 nach breitet sich dieses Reich im kompletten Mittelmeerraum aus. Das ist eine Dampfwalze, die auf Judäa zurollt. Und genau da befinden wir uns. Dieser Mann hier, das ist Julius Caesar. Er schaut ein bisschen böse, er war auch ein bisschen böse. Er wurde 100 vor Christus in Rom geboren, damals das Reich noch deutlich kleiner. 14 vor Christus starb er in Rom. Er starb nicht einfach so, er wurde umgebracht. Und der Grund ist, er wurde einfach zu mächtig. Die Leute haben ihn getötet, weil sie Angst vor ihm hatten. Er ist geboren worden, noch in der Republik. Er war ein Heerführer. Und in seiner Zeit breitete sich das Imperium extrem aus. Er hatte seinen Anteil daran. Er war Anführer. Er kämpft. Nach und nach wird er aber etwas übermütig und marschiert mit seinen Truppen nach Rom. Das war bisher verboten, mit den Legionen in Rom einzufallen. Er kommt nach Rom und besetzt die Hauptstadt und sagt, ich bin jetzt der neue Herrscher. Er kürt sich zum Kaiser, Diktator, Alleinherrscher, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall, er war mächtig. Das hier, das ist sein Adoptivsohn, Octavianus. Octavianus ist sein Adoptivsohn, er übernimmt nach ihm die Macht, nach einem Bürgerkrieg, nachdem Caesar umgebracht wurde, und er führt das Ganze weiter. Auch unter ihm vergrößert sich das Reich immer weiter, es wächst weiter. Druck baut sich auf, eine Kaltfront schiebt sich in diese fruchtbaren Gebiete, wo das ganze Getreide ist. Der Name Caesar, den sein Vater hatte, den übernimmt er selber auch. Und Caesar wird zu einem Symbol, der Name für Macht und Stärke, ein Herrschaftstitel. Das deutsche Wort Kaiser kommt zum Beispiel daher oder Zar. Beides kommt von Caesar. Also ist noch heute, Caesar ist ein Symbol für Macht. Die hatten richtig Power. Und Augustus, ganz unbescheiden wie er ist, also Octavianus nennt sich auch noch Augustus. Das meint der Verehrungswürdige, der Anbetungswürdige. Caesar, Augustus, der mächtige, anbetungswürdige Octavian. Julius Caesar war zu seinen Lebzeiten so mächtig, dass die Leute gesagt haben, dieser Mensch, der muss ja wohl ein Gott sein. So mächtig, das muss ein Gott sein. Caesar hat es nicht von sich selbst behauptet, aber sein Adoptivsohn, auch aus politischen Motiven, denkt sich, jawohl, das stimmt. Mein Vater war selbstverständlich ein Gott und ich bin der Sohn des göttlichen Julius Caesar. Hättest du in der Zeit um Jesu Geburt gefragt, wer ist der Sohn Gottes? Die politisch korrekte Antwort von Spanien bis Ägypten wäre gewesen, Octavianus Augustus ist der Sohn Gottes. Damit das keiner vergisst, haben sie das überall verkündet. Augustus ist der Sohn Gottes, er ist verehrungswürdig, er ist euer Kaiser, er wird ein Reich des Friedens bringen, mit ihm wird Wohlstand kommen. Die Propagandamaschine hat gearbeitet, zum Beispiel so, auf jeder Münze wurde das Gesicht des Kaisers eingestempelt, mit noch ein bisschen Text. Gekürzt steht hier folgendes, Augustus Divius Filius, das bedeutet, haben wir schlaue Menschen gesagt, Augustus, Sohn Gottes. Augustus ist der Sohn Gottes. Er ist ja der Sohn von Gaius Julius Caesar und der war ja ein Gott, also ist er der Sohn Gottes. Daneben hat er sich auch noch als obersten Priester bezeichnet. Das alles zusammen. Pontifex Maximus, Divius Filius, der oberste Priester des Kultes und der Sohn Gottes, der Kaiser. Genau dieser Kaiser, diese Supermacht, ist der erste Sturm. Und in der Predigtreihe werden wir das verdeutlichen. Der erste Sturm bläst und der erste Sturm, der hier mit Macht bläst, das sind die Römer. Die Kaltfront. Könnt ihr es hören? Es bläst. Ich hoffe, mein Skript bleibt hier liegen. Das ist die erste Supermacht. Aber für einen Megasturm brauchen wir natürlich mehr als einfach nur eine Kaltfront. Eine Kaltfront, die kommt ja alle paar Wochen, dann stürmt es ein bisschen, vielleicht bricht ein Ast ab. was soll's? Die römische Kaltfront, eine Supermacht. Der Diktator sagt, ich bin der Sohn Gottes. Unter mir wird Frieden und Wohlstand kommen. Ich bin der oberste Priester. Und mit genau diesem Anspruch rollt diese Supermacht auf Jerusalem zu. Diese Kaltfront wird gleich auf einen anderen, auf ein Hochdruckgebiet, auf ein Hitzehochdruckgebiet treffen. Sie trifft auf ein komplexes Wetterphänomen. Und das ist die jüdische Hitzewelle, das jüdische Hochdrucksystem. In Jerusalem, in der Hauptstadt, verdichtet sich die jüdische Geschichte wie in einem Dampfkessel. Alles kommt zusammen. Da steht der Tempel. Da hat König David gelebt, die großen Herrscher. Die ganze wechselhafte Geschichte kann man hier leben in Jerusalem. Das Volk war fest davon überzeugt, dass die wechselhafte Geschichte, die es erlebt hat, die großen Höhepunkte, König David, Salomo, Mose und die Tiefschläge, die babylonische Gefangenschaft, immer wieder Feinde, die über das Land hinwegrollen, die alles rauben, die Schlauen, die Mächtigen, die Fitten mitnehmen und nur die Armen, Kranken und Schwachen dalassen. Das Volk war überzeugt, in dieser Geschichte hat Gott einen Plan, unser Gott. Der einzig wahre Gott, nicht dieser römische Gott, wo der Kaiser behauptet, er ist der Sohn eines Gottes. Und dieses Hochdrucksystem drückt mit aller Macht gegen die Kaltfront. Sie haben viele Rückschläge hinnehmen müssen und jetzt kommt diese Supermacht Rom. Und genau deshalb, weil es gerade nicht gut läuft, denken sie sich, wenn die Nacht am tiefsten ist, dann ist der Tag am nächsten. Wenn es ganz dunkel ist, dann steht bald der Sonnenaufgang bevor. Bald, bald wird unsere Rettung kommen. Gott wird eingreifen. Wir sind sein Volk und er ist der einzig wahre Gott. Er kann gar nicht anders. Er wird eingreifen. Er wird uns befreien von der Unterdrückung. Es geht nicht anders. Sie erinnern sich daran, wie Gott das Volk aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit hat, wie er es aus Ägypten von dem mächtigen Pharao losgeführt hat. Und sie erinnern sich jedes Jahr daran. Sie feiern das Passahfest. Sie erinnern sich an den Auszug aus Ägypten. Und genau das tun sie jetzt. In diesem Moment, wo Jesus nach Jerusalem reitet, strömen aus der ganzen antiken Welt Menschen nach Jerusalem, Juden nach Jerusalem, um das Passa zu feiern und sich zu erinnern. Gott hat uns aus Ägypten befreit. Und wir glauben, er wird uns auch von den Römern befreien. Genau an dieser Stelle verdichtet sich diese ganze Erwartung, die seit Jahrhunderten im Volk ist, die genau in dieser Zeit extrem aufgewallt ist, verdichtet sich an diesem einen Fest. Es ist das Befreiungsfest von Israel. Die Spannungskurve zieht auf den Höhepunkt Passa. Und Jesus kommt genau in diesem Moment nach Jerusalem. Und er ist Jude. Er weiß, dass in diesem Moment die Spannung am höchsten ist. Sie haben ihr Herrschergeschlecht, die Herodianer, aber sie sind von den Römern unterdrückt. Das ist so ein Satellitenstaat. Und es gibt eine große Festung der Römer mitten in Jerusalem. Und die Römer beäugen dieses Fest, weil sie wissen, es gibt Aufständische, es gibt Rebellen. Es könnte sein, dass wir angegriffen werden in diesen Tagen. Zur Zeit des Exodus, da war der Pharao, der große, böse Herrscher. Und Gott hat Mose geschickt, um das Volk zu befreien. Und die Leute sind sich sicher, und die Propheten haben das immer wieder gesagt, Gott wird jemanden schicken, den Messias, den Gesalbten, und er wird euch befreien. Und sie warten, dass jetzt, wo der große, böse Herrscher, der römische Kaiser ist, dass sie genau von dieser Macht befreit werden. Ein extremer Druck baut sich auf, eine nationale Revolution, eine Revolte, ein Bürgerkrieg liegt in der Luft. Die Zeloten verüben immer wieder Anschläge, kidnappen Menschen. Genau das ist das jüdische Hochdrucksystem. Und das bläst in die Richtung des römischen Sturms. Das ist es nicht. Das ist das jüdische Hochdrucksystem. Und wenn so ein Hochdrucksystem auf eine tief Kaltluftfront trifft, dann gibt es einen richtig, richtig großen Sturm. Es knallt mit voller Wucht aufeinander. Immer wieder gibt es Aufstände. Das System schwächelt. Mehr Kraft. Ja, es prallt aufeinander. Die zwei Sachen prallen aufeinander. Es entwickelt sich ein großer Sturm, Gewitterwolken. Das ist genau der Moment, wo du am besten nicht in einem kleinen Fischerboot auf dem offenen Meer bist, weil dann hast du keine Chance. Und es ist auch nicht der Moment, um auf einem lächerlichen Esel in diese Stadt zu reiten und sich mit beiden Fronten anzulegen. Aber da ist einer, der tut genau das. Da ist einer, der reitet auf einem Esel mitten in den Sturm. Mitten zum Passafest kommt er nach Jerusalem. Jesus. Lukas schreibt in seinem Bericht über Jesus, wie Jesus und seine Jünger viele Dinge gemeinsam erleben. Jesus wirkt ungefähr 1, 2, 3 Jahre in Jerusalem oder in Judäa, im ganzen Land, und am Ende zieht er nach Jerusalem. Er redet noch einmal und dann berichtet Lukas in seiner Erzählung über Jesus Folgendes. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter hinauf nach Jerusalem. In der Nähe der Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg schickte er 2 seiner Jünger fort mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da drüben. Am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr den Esel los, dann antwortet: Der Herr braucht ihn. Die beiden gingen hin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer: Warum bindet ihr den Esel los? Der Herr braucht ihn, antworteten sie, und sie brachten ihn zu Jesus. Sie legten ihre Kleider über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er einherritt, breiteten die anderen Jünger ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Als Jesus dann an die Stelle kam, wo der Weg den Ölberg hinunterführt nach Jerusalem, brach die ganze Menge der Jünger, die Männer und Frauen, in lauten Jubel aus. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel. Ihm in der Höhe gehört alle Ehre. Ein paar Pharisäer riefen aus der Menge: Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete: Ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er. Da kommt einer, der seinen Jüngern immer wieder gesagt hat in den letzten Jahren: Gott greift ein, Gott wird eingreifen. Ich selbst bin der Gesandte Gottes, ich bin der gesalbte König aus dem Hause Davids. Er reitet nach Jerusalem, aber dann ist es so ganz anders, wie dieser Sturm sich den Messias erwartet hat. Ganz anders, wie das jüdische Hochdrucksystem sich das erwartet hat. Der Anführer weint. Jesus weint über Jerusalem, weil die Menschen in der Stadt nicht gesehen haben, wie Gott ihnen zur Hilfe kam. Weil sie nicht gesehen haben, wie Gott gewirkt hat. Das jüdische Hochdrucksystem hofft von ganzem Herzen auf Gottes Eingreifen, aber sie hatten eine ganz genaue Vorstellung, wie das aussehen sollte. Immer wieder kamen in den vielen Jahren Propheten, die gesagt haben, Gott könnte auch ganz anders eingreifen. Gott könnte anders eingreifen wie durch ein großes Königreich. Aber meistens blieben sie bei ihrer nationalstaatlichen Sichtweise. Und auch jetzt wieder, die Pharisäer greifen Jesus an und sagen, bring doch diese Jünger zur Vernunft, die da jubeln. Wenn Gott Geschichte schreibt, dann ist es anders, als wir Menschen das erwarten. Komplett anders. Wenn Gott Geschichte schreibt, ist das der Hurricane, der von den Tropen kommt. Das ist der größte Sturm von allen. Auch wenn es der kleinste Ventilator ist. Es ist der göttliche Hurricane, der kommt und mitten in diese aufgeladene Stimmung, mitten, wo die Fronten zusammenklatschen, dazukommt. Und er macht, dass aus dem großen, gefährlichen Sturm der perfekte Sturm wird. Der größt vorstellbare Sturm, der größte Clash, den es in der Menschheit jemals gegeben hat. Jesus glaubt von sich selbst nicht, dass er einfach nur ein weiterer Prophet ist, der sagt, es könnte sein, eventuell, dass Gott ein bisschen anders eingreift, wie ihr euch das hier vorstellt. So ist es nicht. Jesus glaubt von sich, dass in dem Moment, wo er nach Jerusalem reitet, Gottes Macht und Herrlichkeit in Jerusalem einzieht. Er glaubt, dass er Gottes Macht und Herrlichkeit verkörpert, weil er Gott selbst ist. Aber diese Macht und Herrlichkeit, die ist eben ganz anders, wie dieses Hochdrucksystem sich das vorgestellt hat. Es ist ganz anders, wie erwartet. Jesus reitet nach Jerusalem auf einem Esel, auf einem Eselfohlen. Schon vor etlichen Jahren, da hat ein Prophet, der heißt Zacharja, man kann seine Geschichte im Alten Testament lesen, hat er gesagt, Gott wird einen Friedenskönig schicken und er wird auf einem Eselfohlen kommen. Darum dieser Esel. Der Retter kommt auf einem Esel. Jesus sagt, hier weht Gottes Wind, hier kommt genau dieser Bote Gottes. Und er weint. Er weint um diese Stadt, weil sie diesen Wind nicht gesehen hat, weil sie nicht gesehen hat, wie Gott mit seinem Hurricane eingreift, weil sie es übersehen hat. Er weint um Jerusalem, weil das Volk Gottes von nationaler Befreiung, vom Kampf gegen Rom träumt, aber das nicht Gottes Traum ist. Gott legt es nicht an auf den frontalen Zusammenstoß zwischen dem jüdischen Volk und dem römischen Volk. Gott will, dass durch Israel alle Völker Hoffnung haben. Er hat sich das anders vorgestellt. Mit seinen ganzen Handlungen, mit seinen Wundern, mit seinem Reden hat Jesus genau davon erzählt, dass Gott diese Welt liebt, dass Gott Versöhnung in dieser Welt will. Aber Israels Hauptstadt Jerusalem hat es nicht verstanden. Sie haben es nicht erkannt. Die Anführer haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht verstanden. Und dieser große Hurricane, der von hinten anweht, nimmt es jetzt mit diesen beiden Winden auf. Er greift beide an. Mit dem römischen Weltreich, mit dem Kaiser, der sich selbst Gottes Sohn nennt, mit dem Kaiser, der sagt, ich bin der oberste Priester. Beides sagt Jesus von sich selber, sagt, ich bin Gottes Sohn, der nicht. Das ist eine offene Konfrontation, die Jesus eingeht am Ende seines Lebens. Und dieser göttliche Hurricane nimmt es auch mit den frommen Erwartungen, mit dem nationalen Hochdrucksystem Israels auf. Genau in dieser Woche, wo die Juden das Passafest feiern, wo sie sich an die große Befreiung des Volkes erinnern, genau da reitet Jesus nach Jerusalem. Und er kommt, aber er kommt ganz anders. Nicht als Anführer mit einer großen Armee, sondern mit Jüngern. Mit schlauen Leuten, mit einfachen Leuten, mit ganz normalen Menschen. Und sie ziehen mit ihm mit und sie jubeln ihm zu. Gott kommt auf einem Esel. Er kommt ohne Soldaten, er kommt mit Schülern. Die Menschen, die ihm einfach nachlaufen. Und dieser Gott weint. Dieser König, dieser Retter weint. Er zeigt Schwäche, er weint über das Leid in dieser Welt, er weint über Israel, über Jerusalem, die nicht sehen, was sie sehen sollten. Gott weint darüber, dass die Menschen sein Handeln nicht erkennen. Gott kommt nach Jerusalem, um seine Königsherrschaft anzutreten. Gott kommt als Gesalbter, um diese Welt zu retten. Er kommt, um Israel zu retten, aber er tut das nicht mit Gewalt, nicht mit offensichtlicher Macht. Er tut das mit Tränen in den Augen. Und doch sind da Menschen um Jesus herum. Seine Jünger, Juden. Juden, die vielleicht auch von einem ganz anderen Messias geträumt haben. Vielleicht träumen sie auch jetzt immer noch davon. Jetzt endlich geht unser Rabbi Jesus geht in die Stadt und vielleicht wird er ja jetzt den Aufstand anzetteln. Vielleicht wird er putschen an Passa gegen die Truppen. Diese Menschen vertrauen dem Anführer, der auf einem Esel sitzt und Tränen in den Augen hat, der um Jerusalem weint. Und sie legen ihre Kleider auf den Boden, damit der weinende Gottkönig nicht durch den Staub reiten muss. Und sie fangen an zu jubeln. Sie jubeln trotz ihrer Unsicherheit, obwohl dieser Gott so anders ist, als sie sich das erwartet haben. Sie jubeln ihm zu obwohl sie nicht alles verstehen, weil sie spüren und weil sie hoffen, das ist wirklich Gottes Sohn. Sie merken, hier handelt Gott. Sie rufen Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Ein Sturm, verstörend anders als die anderen beiden Winde. Das ist ja alles ziemlich lange her. Vielleicht fragst du dich, was das für dich jetzt bedeutet. Ich weiß nicht, was du von Gott erwartest. Vielleicht bringst du so ein frommes Hochdrucksystem mit und du weißt genau, wie Gott in deinem Leben handeln müsste, was er tun müsste. Er ist doch Gott. Er muss doch eingreifen. Vielleicht fühlst du dich auch von einer Supermacht in deinem Leben bedroht. Der neuen großen Uni mit 30.000 Leuten, deinem Arbeitgeber, vielleicht von unserer materialistischen Gesellschaft. Du fühlst dich von einer viel größeren Macht bedroht, gegen die du keine Chance hast. Oder du bist manchmal genau wie ich etwas verstört von diesem Gott. Von diesem Gott, der ganz anders handelt, als du denkst, dass er handeln sollte. Von diesem Gott, der ganz anders ist, als du erwartet hast. Ich habe an einem Punkt in meinem Leben eine Entscheidung getroffen, dass ich diesem Gott vertrauen will, auch wenn er anders ist, als ich denke. Ich habe mich entschieden, dass Gott nicht erst so werden muss, wie ich ihn haben will, damit ich ihm vertrauen kann. Ich vertraue ihm, obwohl ich meistens nicht weiß, was als nächstes kommt. Und doch spüre ich immer wieder, dass ich diesem Friedenskönig, der auf seinem Esel mit Tränen in den Augen mitten in den Sturm reitet, dass ich ihm vertrauen kann, aus gutem Grund. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der die Welt mit Gott versöhnen will. Er will die Welt mit sich selbst versöhnen. Er will die Welt in Gerechtigkeit und Frieden sehen. Und er ist der, der weint, weil es noch nicht so ist. Und darum vertraue ich ihm, darum hoffe ich auf ihn, weil er darüber weint. Und weil ich darauf hoffe und weil ich ihm vertrauen kann, kann ich diesem König, diesem Retter zujubeln, wie seine Jünger. Ich jubel dem König zu, der auf seinem etwas seltsamen Esel mit den Tränen in den Augen in die Stadt einreitet. Ist dieser Jesus ein Retter, ein König, ein Prophet, ein Gott, dem du zujubeln kannst? Ist das ein Gott, dem du vertrauen kannst? Ich kann die Frage nicht für dich beantworten. Das ist eine persönliche Frage an dich. Das musst du entscheiden. Aber ich lade dich ein, wenn das so ist, wenn du auf diesen König hoffst, wenn du diesem Jesus vertrauen willst, dann juble ihm zu. Dann lass dich von nichts zurückhalten. Das ist ja kein Spoiler, wenn ich verrate, der wird sterben. Ja? Das wisst ihr alle. Jesus wird sterben. Er reitet nach Jerusalem und er wird sterben und trotzdem vertraue ich diesem König mit Tränen in den Augen. Wenn du ihm vertraust, dann juble ihm zu und lass dich von nichts und niemand zurückhalten. Das nächste Lied, das wir singen, heißt Hosanna. Und wenn du willst, dann steh auf und juble genau diesem König zu. Sing ihm Lieder. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.